Gerhard Eineder weiß, wo er einmal begraben sein wird. Vor 3 Wochen war er zum letzten Mal dort, am Südwestfriedhof in Meidling, wo seine Eltern schon begraben liegen und Renate, seine Frau.
Wenn ich hinkomme, sage ich, weil schönes Quartier, was ich da kriege als nächstes und so, wie man so philosophiert auf Deutsch gesagt.
Eineder wird sterben, vielleicht schon bald, denn er hat Krebs. Wehmut überkommt ihn deshalb nicht. Es ist, wie es ist, sagt der 72-Jährige.
Du weißt, du hast es, du weißt, du verabschiedest dich mal. Nur der Tag oder wann das ist, das weiß kein Mensch von sich nicht. Bei jedem so.
Der Tag kommt, ich weiß nur nicht wann. Eine Sendung von Gerlinde Petritsch-Wallner.
Draußen hat es Minusgrade an diesem Vormittag im Februar. Gerhard Eineder sitzt im obersten Stock des Krankenhauses Göttlicher Heiland im 17. Wiener Gemeindebezirk mit kurzärmeligem T-Shirt und bunt geblümter Bermuda-Short. Als wäre er hier auf Urlaub. Wären da nicht der Verband um seinen Hals und die Schmerzen. Immer dann, wenn seine Schmerzen zu stark und die Medikamente zu schwach werden, kommt er hierher in den 5. Stock. Ganz oben, dem Himmel am nächsten. Hier ist die Palliativstation des Krankenhauses. 3 Wochen bleibt er meist hier, bis passende Medikamente für ihn gefunden sind und er wieder nach Hause darf.
Diese Therapie ist 3 Wochen normal und durch mein Handicap, jetzt, was ich dazu gekriegt habe, diesen Rotlauf, ist es natürlich verlängert, dieser Aufenthalt. Mit medikamentös behandelt das Ganze. Schmerztherapien mit Tablettenform und jetzt kommt diese Antibiotika noch dazu für diesen Rotlauf und das ist eigentlich hier das Vorrangige auf Deutsch gesagt.
Anders als in herkömmlichen Stationen geht es hier nicht um das Heilen, sondern um das Lindern. Ziel ist es, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, damit sie wieder nach Hause können, selbstbestimmt leben können. Es ist Eineders zweiter Aufenthalt hier, seit er die Diagnose Krebs bekommen hat.
Letzten Dezember war ich hier 3 Wochen, das erste Mal. Das hat eigentlich meine Tochter arrangiert, das Ganze. Hat sie, wie man so schön sagt, wichtig gemacht, weil die Hausärztin, welche ich gefragt habe, wegen so einer Institution, die hat ihr negativ abgewunken und gesagt, das geht nicht, da bin ich zu jung dazu, ich bin nicht bettlägerig etc. etc. Und dann ist es doch möglich gewesen, dass ich da herkomme. Das war das. Es waren 3 Wochen genau und hat für die erste Staffel Schmerztabletten, das funktioniert das Ganze.
Wie viele Tabletten er täglich nimmt?
Aber genug. Ganze Listen kriegst von einer mit, früh, morgens, abends, spät. Das Das haben die Becher, das muss da herrichten und das muss nehmen. Genauso wie da. Ich würde sagen, genug, ich kann da nicht zählen, aber es fällt nicht 25. Das ist ja aufteilt, das Ganze. Und natürlich immer stärker, das ist irgendwie, wenn Schmerzen durchkommen, kriegst du halt wieder was. Aber es wird alles versucht und probiert, dass sie das Richtige für die finden. Und da finden sie es halt auch. Sie bemühen sich um jeden Einzelnen. Ich weiß von mir, von meiner Erfahrung.
Insgesamt 10 Betten gibt es auf der Palliativstation St. Raphael. Als die Station vor 26 Jahren gegründet wurde, war sie die erste ihrer Art in Österreich. Wer hier aus dem Fenster blickt, sieht direkt auf die Weinberge in Hernals, unweit von Otterkring entfernt, dem Heimatbezirk von Gerhard Eineder.
Ich bin eigentlich ein geborener Otterkringer, ja. Ist nicht weit von da.
Ja. Hier wächst er auf, wächst hinein in diese Welt, auch in die Arbeitswelt.
Ich war beim Magistrat, ich war kaufmännischer Angestellter, ich war etliche Firmen, Zentralsparkasse, Versicherungen, ich war zweimal im Goldanum und als letztes war die Dienststelle, dann ist Magistrat. Goldanum, dann war ich Soldier. Wirtschaftsabteilung einmal, das zweite Jahr war ich Funker. Weil ich habe die Funkausbildung in St. Johann draußen. 1965, war mir zugute. Ja, und das hab ich halt gefunkt am Golan. Ja, in der Wirtschaftsabteilung bin ich gefahren, Gelder auszahlen und suchen auf die diversen Positions, weil die brauchen ja auch Geld, die Leute, dass sie sich was kaufen können. Und so rennt das Ganze.
An seinen freien Tagen bereist er als UNO-Soldat am Golan die umliegenden Länder.
Ja, das habe ich gern gemacht. Ich war in Dingen in Israel, ich war in Ägypten, ich war in Libanon drin. Ich bin für das Kulturelle überhaupt gewesen und das war auch vielleicht ein Überlegungsgrund, dass ich das Ganze mache, unternehme.
Später, zurück in Österreich, arbeitet er am Arbeitsamt und lernt dort mit 36 Jahren Renate kennen.
Sie war in der Ausländerabteilung und ich war in Hofer am Dienst heraus und da habe ich sie kennengelernt. Und das ist gegangen binnen 6 Monaten und wir haben geheiratet. Wieso soll man warten, wenn man schon relatives Alter hat und irgendwie versteht man sie? Weil sonst war ja der Spruch, man versammt lieber vor. Es ist so. Ja. Nichts ist heute sicher. Es ist alles immer bei allen ein Risiko dabei. Es gibt keine Sicherheit. Aber man nimmt halt an, man hofft halt. Ne?
Statt ins Ausland reist Gerhard Eineder ab nun mit seiner Frau durch Österreich, macht Bergtouren und zieht um, als Tochter Claudia auf die Welt kommt.
Und dann, wenn wir zu dritt waren in einer 29 Quadratmeter Wohnung, hat man natürlich geschaut, dass man was Größeres kriegt. Das war im zweiten Stock auch noch untergekriegt. Das Wagelst müssen immer mitlaufen, wenn das Kinderwagel war, ich kein Platz in der Wohnung. So jetzt war ich da und dann bin ich halt verschickt worden auf Leasing Inzersdorf, was neue Wohnungen halt gemacht haben, Gemeindewohnungen sprich. Und seitdem bin ich da drinnen, ca. 30 Jahre. Irgendwie ist traumhaft, sehr wenig, fast keine Industrie ist dort. Viel Grün schon, nicht weit, sagen wir 300 Meter, bis zur Grenze Niederösterreich drüben, Füssendorf und so. Also Radlweg gibt es, kannst du fahren bis Baden durch. Also ruhigere Gegend eigentlich schon.
Ruhig ist es auch hier auf der Palliativstation des Krankenhauses Göttlicher Heiland. Gerhard Eineder sitzt am Tisch in seinem Zimmer und nimmt sein Handy zur Hand, wischt mit dem Finger durch die Fotos, bis eines zu sehen ist, das seinen Hals zeigt.
Das war ein Wimmerl. Mit einem Wimmerl hat das angefangen, das Ganze.
Das Wimmerl wollte einfach nicht weggehen.
Ich bin gegangen zur Ärztin und zu der Ärztin gesagt, sie soll mir was geben, irgendwie ein Medikament oder was weiß ich, was schaut sich das an und sagt mir, so schnell geht das nicht. Und die hat mich dann geschickt zu den MDR und bei den MDR haben sie etwas gesehen. Ne? Und aufgrund dessen bin ich dann ins K-Hitzing und da habe ich einen Lymphknoten gehabt. Und mit diesen Lymphknoten machen sie zugleich dann, was wahrscheinlich auf den CT gesehen haben, dass da was nicht stimmt, dass da eine Metastasen sein kann. Machen sie den berühmten Eisschnitt, der wird gleich geschickt und du kriegst das Ergebnis. Sondern dann bin ich hingekommen nach der Zeit. Dann hat er gesagt, ja weiter, es ist Zungenkrebs. Und seitdem lebe ich mit dem Ganzen.
Gerhard Eineder erinnert sich noch gut an jenen Moment, als er erstmals von seiner Diagnose erfahren hat.
Wir haben alles angehört. Es hat dauert eine Stunde. Wir haben uns alles angeboten. Operieren, Bestrahlung, Chemo. Es gibt nur die drei Sachen. Und das von der Bestrahlung habe ich mir immer angehört. Und ich habe eigentlich zugesagt gehabt. Und zu Hause, wenn man das Ganze noch einmal überlegt hat, und habe mir gedacht, nein, das tust du nicht an. Am nächsten Tag habe ich angerufen, ich habe alle Termine schon gehabt für diese Vorbereitungssachen, aus den Vorbereitungen auch. Ich habe gesagt, schön, dass ich einen Doktor und ich lehne alles ab. Ich nehme von denen keinen Gebrauch. Und das war das letzte Mal, dass ich was mit einem Krebs eigentlich zu tun gehabt habe, mit irgendeinem Kontakt oder wie. Seitdem lebe ich so.
Gerhard Gerhard Eineder ist einer von insgesamt 340.000 Menschen, die in Österreich Krebs haben, so die aktuellsten Zahlen, die sich auf das Jahr 2015 beziehen. Über 20.000 Menschen starben 2015 an Krebs. Nach Herz-Kreislauf-Leiden ist Krebs die zweithäufigste Todesursache. Laut Statistik Austria wird die Diagnose Krebs in den kommenden Jahren weiter zunehmen, denn die Menschen werden immer älter. Aber obwohl die Krebserkrankungen zunehmen, sinkt das Risiko tatsächlich auch an Krebs zu sterben. Neue Therapiemethoden verlängern das Leben der Patienten und erhöhen so die Überlebenschancen. Fragt sich nur, zu welchem Preis? Steigt damit auch die Lebensqualität? Dass Gerhard Eineder seine Krebserkrankung nicht behandeln lässt, hängt auch mit seiner Frau zusammen. 1999 erkrankt sie an Krebs. 2 Jahre lang sieht er ihr ohnmächtig dabei zu, wie es ihr von Tag zu Tag schlechter geht.
Meine Frau hat begonnen mit dem Dickdarm und im Endeffekt war es dann die Leber. Und alles, was mit der Leber ist, ist nicht mehr zum Reparieren, wie man so schön sagt. Das war ordentlich mitgemacht, 2 Jahre. Ich habe das Ganze mitverfolgt, weil ich bin ja daneben gewesen bei dem Ganzen. Ich habe gesehen, wie ein Mensch elendig zugrunde geht und wie er als Letztes dann im Bett dann in den Spital ausschaut. Ja, so kennt man nicht mehr. Also der, was den Menschen nicht kennt hat, wird ihn nie wieder kennt. Dann der Kopf schrumpft ein, wie man so schön sagt, und Wasser schießt überall. Also eine gute Sache. Und seitdem habe ich irgendwie eine Einstellung zum Krebs, dass ich positiv gestellt bin, so ist, so ist. Es ist eine Frage der Zeit, das weiß ich. Ich mache mir nichts vor. Es kommt der Tag, klar. Wann? Wann bald sein? Es ist so.
15 Jahre nach dem Tod seiner Frau erkrankt sein Onkel an Zungengrundkrebs. 6 Monate nach der Diagnose ist der Onkel tot. Der Sohn des Onkels erkrankt kurze Zeit später ebenfalls an Zungengrundkrebs und stirbt innerhalb von 6 Monaten. Allen Therapieversuchen zum Trotz.
Ich war am Begräbnis von Onkel, da war der Sohn noch dabei. Aber das geht dann so geschwind. Ein Krebs kommt von heute auf morgen. Der Zirk kündigt sich nicht an. Das ist ja das. Das Hinterfotzige bei so einer Krankheit. Ja.
Dann erkrankt auch Gerhard Eineder.
Das von Onkel und sein Sohn ist noch gar nicht so lang her. Wenn ich das habe, jetzt über 3 Jahre, waren das ca. 4 Jahre her. Die waren in Wien, in einem Spital, da habe ich noch gekriegt. Was ich da gehört habe, die Nebensachen, dass da in den Magen reinkriegst, Sonden, das wirst dann ernährt und Luft reinschnitt und mit dem Schlauch runter, das Ganze, ich weiß nicht, wie das heißt medizinisch. Aber da habe ich mir gedacht, nein, da stirb ich lieber als Mensch in Würde, aber und nicht als Marionetten. Und dafür will ich alles abgehen. Ich kann keinen überzeugen. Das geht's. Das ist meine persönliche Meinung. Mein Kind ist natürlich am Anfang schwer gefallen, das ist klar. Weil ich will alles Beste für den Vater und das. Ja, ich habe mich aber so entschieden.
Chemotherapie oder Bestrahlung? Er entscheidet sich fürs Reisen.
Jeder Arzt hat dann gesagt, immer schon, fahren Sie viel weg, und sonst sagen Sie das nicht. Klar. Ich bin in Hitzing, in KH, mit Zucker, mit Diabetes auch dort. Jetzt gehe ich nur zweimal ein Jahr hin, weil was bringt das mehr, es bringt eh nichts. Und ja, jeder im Fütter und Rotter, vorweg.
Eineder fährt durch ganz Europa, bereist Barcelona, Hamburg, Rom.
Ja, wenn ich das aufzähle, ich war in Slowenien, ich war in Italien unten, ich habe gern Südtirol, da waren etliche Male, also die Adventmärkte, also halb Europa, aber nicht langfristig, immer kurzfristig, gell? 5 Tage und so Sachen. Ich war zum Beispiel gern, sehr gerne in Hamburg, da war ich 3 Mal draußen, wunderschön. Auf der Alster und überall und das ist überhaupt. Fischhalle, dort ist die Versteigerung jeden Sonntag, am Sonntag aber nur, Vormittag. Ist ja legendär, ne? Der Elbtunnel, da geht, werden die Autos runtergelassen mit Lift unter der Elbe und auf der anderen Seite rauf wieder. Das ist hochinteressant, ist das. Ich hab's gern heim, ne? München, alles.
3 Jahre lang ist das Reisen seine liebste Beschäftigung. Seine Krebserkrankung hat ihm damals keine Probleme gemacht, erzählt er.
Da war überhaupt nichts. Da warst du ein normal aussehender Mensch. Und das hast du natürlich genutzt. Und so wie es das auch jeder empfohlen hat, fahren Sie fort, fahren Sie durch, schauen Sie nach der Welt, die wissen schon wieso, warum.
Im Mai 2017 heiratet seine Tochter. Auch da geht es ihm noch gut. Kurze Zeit später tauchen erste Metastasen auf, direkt außen am Hals.
Und seit diesem 2. Mai hat sich das Ganze entwickelt. Bis jetzt. Alles vorher vorgesagt. Jetzt schon zum Ausschauen. Und das verbreitet sich. Das geht ja schon da rum. Das geht jede Seite. Das sind davon die Metastasen. Das ist der Erfolg von denen. Und der tritt halt bei mir nicht innen auf. So wie bei anderen, der tritt halt bei mir außen da. Ja, also hat Metastasen dann. Das ist es.
Um seinen Hals trägt Gerhard Eineder einen dicken weißen Verband. Die Mullbinden fangen Blut und Sekrete auf. Täglich muss der Verband gewechselt werden. Gegen die Schmerzen nimmt er bis zu 20 Tabletten pro Tag. Reisen lässt seine Krebserkrankung heute nicht mehr zu.
Jetzt kann ich das nicht mehr so wie ausschauen und brauchst überall Pflegehilfe, geht nicht mehr, kann ich nicht mehr. Man sieht ja, wie er sich ausbreitet, das Ganze. Das ist, muss hinten Zungengrund liegen, also da kommst du fast gar nicht dazu. Da müsste ja alles weggeschnitten werden und was weiß ich was alles. Du verlierst deine Stimmbänder und Schmerzen. Gelegentlich, wenn ich in der Früh aufstehe, bin ich nur hasrig, also kann ich normal gar nicht reden. Das braucht eine Weile, bis ich das da fängt, dass ich wenigstens so reden kann wie jetzt. Aber das ist wie wenn da ein Kloß drin ist und man spürt, wie das Ganze enger wird. Das ist also logisch. Du hast dann vielleicht schon Schwierigkeiten beim Essen oder also beim Trinken, musst nicht nachdrucken und so Sachen. Das ist, ja, das wächst mit der Zeit auch dann so. Ja.
Ob er Angst vor dem Tod hat?
Vor was soll ich Angst haben? Weil ich es nicht beeinflussen kann.
Ich bin Realist, sagt Eineder. Das ist meine Einstellung. Es ist, wie es ist.
Es kommt der Tag, da wird es halt Zeit, dass ich halt nicht mehr da bin. Aber dass ich, wenn ich auf den Tod denke oder was weiß ich was, ja, ich lebe normal weiter, wie es war bis jetzt. Wegen dem tue ich nichts intensiver wegen dem machen oder wie. Auf der einen Seite ist gut, auf der anderen nicht, dass du nicht den Tag weißt oder wie. Aus. Und so lebst du halt jeden Tag immer wieder weiter. Jeder Gesunde auch. Kann an jedem von heute auf morgen irgendwas passieren. Keine Angst, nein, überhaupt nicht. So was kenne ich nicht, nein. Ich habe nicht Angst, dass mir was Ding passiert oder wann wird das sein. Das habe ich nicht. Das sind Gedanken, die sind in mir nicht drinnen. Ich bin ein normal lebender Mensch wie der andere, nur habe ich halt das und ich weiß. Und ändern kann ich es nicht. Also. Das ist das Beste, glaube ich. Für mich wenigstens, was ich machen tue. Ich kann nichts an anderen entscheiden. Jeder ist für sein eigenes Leben zuständig. Geht er durch solche Sachen wie Chemo, Bestrahlung oder OPs, was er hofft, dass sie, also geht's gut aus, geht's schlecht aus, es kommt immer drauf auf die Krebsart, das geht's.
Trotz Trotz all der Einschränkungen bleibt doch eine Freiheit, die zu entscheiden. Ich bin ein freier Mensch in jeder Beziehung, sagt Gerhard Eineder. Ich entscheide für mich. Was ihn noch am Leben hält, was ihm Freude macht? Es sind die kleinen Heilungserfolge, die ihn aufrechthalten. Derzeit quält ihn, zusätzlich zur Krebserkrankung, eine Infektion des Armes, die ihn auf der Palliativstation des Krankenhauses Göttlicher Heiland hält.
Mir kann nur Freude machen, dass das halbwegs wieder hinkommt. Wichtig ist mir der Arm dort, das Ganze. Und dann ist das eine Freude, weil dann kann ich wieder raus von da in meine vier Wände. Und war sehr schön und angenehm. Also ich kann nur eins sagen, über den Herrn Bayer und sein Team da, das ist keine Werbung oder wie von mir. Da bist du in den besten Händen und da wird er geholfen in jeder Beziehung. Und sowas von menschlich, Zugänglichkeit und die nehmen sich Zeit für dich. Nicht so, wenn du vorhin gestern Arzt, die schasseln dir an, was haben sie, aber da haben sie verschrieben. Da wird Eingang auf dich, da kannst du sprechen über alles, was du willst. Du wirst da psychologisch betreut und du hast physikalische Behandlungen, alles, wenn es notwendig ist. Also was gibt es Schönes oder mehr auf einem Platz?
Ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass mit der Diagnose Krebs man den Menschen nicht wie schon einen Toten oder wie einen sterbenden Menschen ansieht und betrachtet,
sagt Bettina Manz, sie ist Hospizbegleiterin.
Weil die Diagnose Tod haben wir schon wie einen Stempel auf unser Leben gedrückt bekommen in dem Moment, wo wir auf diese Welt gekommen sind. Der einzige Unterschied mit einer Diagnose, mit einer todbringenden oder eventuell todbringenden Krankheit, ist, dass es uns schlagartig plötzlich bewusster wird, als es uns vorher je war. Der Stempel ist der gleiche.
Bettina Manz kennt die Palliativstation des Göttlichen Heilands. 6 Jahre lang war sie im Krankenhaus Seelsorgerin, hat hier ihren allerersten Sterbenden begleitet. Immer dann, wenn sie im Haus einen Ort zum Krafttanken gesucht hat, ist sie damals mit dem Lift bis ganz nach oben gefahren, in die Palliativstation. Die Station strahlt eine Ruhe aus, sagt sie. Es ist keine Ruhe, die einen ganz unruhig macht, die man am liebsten wieder loswerden möchte, irgendwie wegdrücken möchte. Wer hierher kommt, kann nichts mehr wegdrücken. Wer hierher kommt, muss dem Tod direkt ins Auge blicken.
Alle Krücken werden einem ja aus den Händen gerissen. Ja, also es ist nichts mehr zu verstecken. Irgendwie steht doch dann jeder nackt da. Ja? Und es wird alles so sichtbar. Überall, wo unaufgeräumt ist, wird alles sichtbar. Du kannst nichts mehr verstecken, du kannst nichts wegsperren, du kannst nichts verschleiern. Es kommt ans Licht. Ja? Und das ist so eine Faszination. Und so schön auch zu erleben, weil da auch so Wunder passieren, weil Menschen über sich hinauswachsen, weil in diesem Puren, in diesem Echten so viel Leben steckt. Ja. Dann sitze ich manchmal und denke mir, unglaublich, ich darf einfach anschauen und zuschauen, worum es im Leben eigentlich wirklich geht. Ja. Das, was ich so als Wunder bezeichne, ist, wenn Menschen so über ihre eigenen Grenzen oder Hindernisse hinaussteigen und das tun, was man Liebe nennt oder Lieben nennt. Ja? Weil Liebe ist irgendwie so ein Zustand, aber sie kommen so ins Lieben. Und das heißt, dass sie, was weiß ich, Sachen, die vielleicht Jahrzehnte im Weg gestanden sind, da steigt man nicht nur drüber, sondern die sind plötzlich nicht mehr wichtig. Ja? Oder es werden Ängste überwunden, von Nähe. Ja? Also es wird plötzlich Nähe gelebt, die man vorher vielleicht nie leben konnte, indem man sich zusammenschließt, auch in einer Familie und zusammenhilft und sich gegenseitig tröstet, an der Hand nimmt, wo Menschen plötzlich zu Dingen fähig werden, die sie zum Teil selber von sich selber nicht gedacht hätten. Und Dinge tun, wo sie nie gedacht hätten, dass sie so stark sein können, auch das zu tun. Also ich habe Liebeserklärungen erlebt, ich habe einen Blick erlebt, der tröstet und heilt, ja, allein weil er einen sagt, ich sehe dich und spüre deinen Schmerz. Oder ich hab sogar erlebt einmal, dass geheiratet wurde 5 Tage vor dem Tod und dass alle Menschen helfen, diese Hochzeit auszurichten. Ich habe Bürokratiegrenzen, die gesprengt werden, weil man es tut für einen Menschen, für einen anderen. Hilfestellungen, wildfremde Leute, die plötzlich dastehen und tun, ja, und machen. Ja, und das ist einfach wahnsinnig schön.
Und doch gibt es, wenn es ums Sterben geht, auch viel Leidvolles, Schmerzen. Nicht nur körperliche. Denn wenn man am Ende des Lebens erkennt, um was es im Leben eigentlich geht, ist es für das Leben selbst ja schon fast zu spät. Was bereuen Menschen am Ende ihres Lebens?
Also ich glaube, dass es kaum einen Menschen gibt, der dem Tod ins Auge schaut und nichts zu bereuen hat, ja, wenn er zurückschaut auf sein Leben. Und da ist immer die Frage, wie viel bereut er? Und das, was ich so spannend finde immer wieder, dass es im seltenen Fall die Dinge sind, die man getan hat, die Menschen bereuen, sondern wirklich die Dinge, die man nicht getan hat, die man nicht gewagt hat. Und es ist immer der gleiche Satz, ich war einfach zu feig. Ja? Ich habe mich nicht getraut, aus verschiedenen Gründen. Und meistens, weil man es sich selber nicht gegönnt hat oder Angst gehabt hat vor der Meinung anderer, weil das darf man nicht oder das soll nicht oder so. Aber ich habe oft Lebensbeichten, ich nenne es so ein bisschen, erlebt, wo Menschen oder sehr alte Leute mir so ein bisschen mir erzählt haben, was in ihrem Leben gut gelaufen und nicht so gut gelaufen ist. Und das ist oft unglaublich gewesen. Also es ist meistens das, was man nicht gewagt hat und das, was man sich nicht getraut hat. Das bereut man, ja.
Bereut Gerhard Einieder etwas, wenn er auf seine 72 Lebensjahre zurückblickt?
Weniger vielleicht berufsmäßig, dass ich nicht so viel wechsle. Und habe ich einen schönen Job gehabt. Ich kann mich nicht beschweren und nicht beklagen. Das genossen eigentlich. Damals hast du die Chance gehabt. Die Handelsschule, da reingegangen, da rausgegangen, mehr verdient. Und das war eben, aber nur gute Firmen. Mit so einer kleinen Zahn bin ich gegangen. Ich habe renommierte Firmen gehabt.
Vor 3,5 Jahren wurde er mit der Diagnose Zungengrundkrebs konfrontiert. Seither sitzt ein Kloß in seinem Hals und geht nicht mehr weg. Ob er sich manchmal ärgert darüber, dass gerade er Krebs bekommen hat? Warum ich?
Nein, über sowas mache ich mir keine Gedanken. Das habe ich gekriegt und aus und ich denke nicht nach, wieso ich gerade oder wie. Andere, da wissen es genauso als wie mich. Und ja, ist halt ein unglücklicher Zufall gewesen, dass ich das halt auch gekriegt habe. Aber dass ich mir da Gedanken drüber mache, nein. Sowas belastet mich nicht, wirklich nicht besser. Ändern kannst du das eh nicht. Das ist so. Und eins, jeder fragt dich gleich natürlich, ob du rauchen tust. Das ist das Erste. Und ich habe seit 1980 nichts mehr geraucht.
Ärgern tue er sich deshalb aber nicht, sagt Einieder. Ob er noch etwas klären möchte, bevor er geht? Oder sich gar verabschieden?
Nein, das tue ich auch nicht. Das war eigentlich blöd. Wenn ich noch lebe und ich verabschiede mich von einem jeden. Ich gehe bald. Also, das war paradox, war das.
Nein. Gerhard Einieder lebt. Sterbende als Lebende wahrzunehmen, genau dafür setzt sich Bettina Manz ein. Seit mehr als 10 Jahren begleitet sie Menschen, die sterben. Bis zum Schluss, sagt sie, haben die Menschen die Wahl und die Freiheit, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen oder genau das zu verweigern.
Wobei ich glaube, dass es wahrscheinlich anstrengender ist und kraftaufwendiger ist, die Augen geschlossen zu halten, als sein Einverständnis dazu zu geben, dass sie mir aufgerissen werden, sage ich jetzt einmal so. Klar, ich kann bis zum Schluss verweigern. Ich glaube, dass es größeres Leid ist, ja, viel größeres, weil, ich meine, dem Schmerz auszuweichen, das ist ja eine Illusion, dann schon, ja. Die Frage ist, welches ist der größere Schmerz? Und ich glaube, dass doch mit offenen Augen Ordnung herzustellen, die Dinge wertvoll zusammenzusammeln, meine Scheunen zu füllen, ja, und auch aufs Leben zurückzuschauen, auch die Liebe, die noch lebbar ist, auch noch zu leben, auszudrücken, weil ich lebe ja noch, ja, und diese intensive Zeit auch noch intensiv zu nützen und das Beste draus zu machen, weil ich keine Zeit mehr zu verlieren habe. Da kann auch so viel Großartiges möglich sein. Also, und das tut auch weh, weil das auch etwas mit Verlust und mit ich werde ja verlieren zu tun hat. Aber es ist nichts im Vergleich mit verschränkten Armen, mit geschlossenen Augen liegen zu bleiben und darauf zu warten, glaube ich.
Aber, sagt Bettina Manz, es gibt im Prozess bis zum Tod unterschiedliche Phasen. Jene wegzusehen kann da ebenso dazugehören.
Das ist auch legitim, ja. Das darf ja auch jeder. Wo steht geschrieben, was sein muss, ja? Und natürlich braucht's auch, und das ist ja auch eine ganz normale Phase und eine ganz normale Reaktion auch, dass wenn ich einmal die Diagnose bekomme und so, dass ich einmal die Augen schließe und sage, das darf alles nicht sein, ja? Und ich tue es einfach so, als wäre das nicht und dass ich es nicht wahrhaben möchte, ja? Nur um aus dieser Phase oder aus dieser intensiven Zeit bis zu meinem Sterben eben auch eine wertvolle letztendlich zu machen, ist es, glaube ich, schon erstrebenswert, und das kann ich auch nicht erzwingen, sondern das passiert dann auch in mir, dass ich das dann schon auch annehme und dann in andere Phasen dann auch hineinkomme und letztendlich dann die Schätze meines Lebens dann zusammensammeln kann.
Zu den Schätzen des Lebens gehören auch jene Menschen, die einem am nächsten sind. Der Partner oder die Partnerin, Kinder, Freunde. Und sie sind es auch, die besonders darunter leiden, wenn der Ehemann, Vater oder Freund eine lebensbedrohende Krankheit bekommt, dem Tod so nahe ist. Wie schwierig ist es als Angehöriger, das auszuhalten? Oder mitunter eine Entscheidung auszuhalten, wie jene, die Gerhard Einede getroffen hat? Sich trotz Krebserkrankung nicht behandeln zu lassen? Die Tochter Einäders hat mittlerweile eine eigene Familie, Einäder einen Enkelsohn. Mit seiner Entscheidung, lieber auf Reisen zu gehen, anstatt ins Krankenhaus, hat sie sich schwer getan, erzählt Einäder.
Gleich am Anfang, wie ich die Diagnose gekriegt hat, ist logisch, dass die dann denkt, gleich, mein Vater, das und die will natürlich haben, dass ich länger da bin für sie auch, ist klar, weil ich bin eigentlich einer der wenigen von der Familie, was noch hat. Wenn ich weg bin, hat es niemanden mehr. Ich bin der Einzige von der neuen Familie für meine Tochter. Jetzt hat sie einen Sohn natürlich, und die Familie vom Garten. Die ist ja natürlich groß, beieinander, überall verstreut, klar. Aber ich bin der Letzte.
Schwerkranker sagt, okay, ich will mich nicht behandeln lassen und lass keinen Arzt mehr an mich heran.
Die Hospizbegleiterin Bettina Manz.
Wird wahrscheinlich der Partner, der ihn liebt und der seine Ängste hat, weil er jetzt dann einen Menschen verlieren wird, der wird vielleicht dafür dann kein Verständnis haben oder wird das egoistisch empfinden oder wird sagen, ja, aber denkst du nur an dich und denkst du nicht auch an mich? Wird dann vielleicht auch Schuldgefühle haben, weil er so denkt. Ja? Weil in ihm Wut und ein Zorn halt aufkommt, ja? Das ganz normal ist. Also es ist nicht so einfach, ja, und es ist auch nicht so schwarz-weiß. Das Schöne ist, wenn, und das empfinde ich zum Beispiel, wenn das Sterben eine Zeitspanne ist und nicht plötzlich passiert in Form eines Unfalls oder so, dass ich diese Lebenszeit und diese Lebensspanne in mir und auch um mich herum so schön gestalten kann noch. Es kann sich ordnen, es kann was Neues werden, was sehr Bewusstes, Schönes und Wertvolles auch noch werden. Ja, Menschen können sich verabschieden, die können die Beziehung mit mir noch intensivieren. Ich darf das auch noch. Ja. Ich darf noch Dinge tun und sagen, die ich noch gesagt haben will und noch getan haben will. Ja. Und ich kann dafür sorgen, dass ich vielleicht dann in einen Moment komme, wo ich sage, und jetzt ist es gut. Es ist okay. Es ist okay, wenn es jetzt sein sollte, dass ich gehen soll. Und das ist ein Zustand oder eine Errungenschaft, die eben auch ein bisschen eine Zeit und ein bisschen noch eben etwas Gestalterisches braucht. Und das ist unglaublich wertvoll.
Heute denkt Gerhard Einieders Tochter anders über die Entscheidung ihres Vaters. 3,5 Jahre sind vergangen, seit er mit der Diagnose Krebs konfrontiert worden ist.
Sie ist dieser Meinung wie ich, weil sie sieht über ihr Leben, wie das weiter funktionieren, wie das geht oder nicht geht.
Mehrmals die Woche fährt seine Tochter vom Burgenland nach Wien, um ihn zu besuchen. Ist er im Krankenhaus, kümmert sie sich auch um seine Wohnung.
Da fährt sie über meine Wohnung, Postkosten und so Sachen, Blumen gießen und die wichtigsten Sachen. Ja, ich finde es schön. Es gibt vielleicht andere in der Situation, die was Nettes gekriegt haben. Ne? Oder die was gar niemand mehr haben. Was machen die? Ich sage, man muss mit dem Kleinsten zufrieden sein, was man irgendwie noch hat, an Freude oder wie.
Als selbstverständlich sieht er das Kümmern seiner Tochter um ihn nicht an. Wichtig ist ihm auch eines, möglichst nicht zur Last zu fallen.
Ich will auch niemanden auf der Pelle hängen, die haben ein eigenes Leben. Eine Familie und ein Kind. Und ich will nicht alle wieder unten knutzen als das Ding. Oder vielleicht, aber wenn ich nur der Vater bin, das hat mit denen nichts getan. Die führen ein Leben und ich führe mein Leben. Also ich will mich da nicht reindrängen, wie man so schön sagt.
Manchmal, erzählt Bettina Manz, wenn sie einen Menschen mit lebensbedrohender Krankheit begleitet, sind es nicht die Betroffenen selbst, die die meiste Hilfe brauchen, sondern die Menschen im Umfeld.
Es ist manchmal erstaunlich, dass manchmal sogar die Kranken und Sterbenden die Stärksten sind im System. Nur ist es nun einmal so, dass das Scheinwerferlicht sehr stark auf diesen Menschen gerichtet ist. Und die anderen so ein bisschen im Schatten bleiben und sich auch zurücknehmen. Das tun sie alle aus Liebe oder auch ein Stück weit aus Angst, natürlich auch. Aber vor allem aus Liebe und setzen da ihre Prioritäten. Aber trotzdem hat jeder seine Gefühle, jeder im System, jeder, der betroffen ist, jeder, der in irgendeiner Weise in Beziehung zu dem Menschen steht, der so schwer krank ist. Und diese Gefühle sind oft sehr unterschiedlich. Die haben dann mit dem Menschen selber etwas zu tun und mit seiner Person und wie er mit diesen Themen umgeht. Und ist oft auch ein Spiegel von der Beziehung, die man zu dem Menschen hat.
In ihrer Arbeit als Hospizbegleiterin ist sie auch für die Angehörigen da und entlastet so wiederum den Betroffenen selbst.
Dann ist oft der Kranke sehr froh, dass ich da bin, weil dann kann ich mich bitte der Partnerin oder dem Partner zur Seite stellen. Und er kann ein bisschen mehr entspannen, ja, weil ja oft die Sorge und das Schonen ist vor den Menschen, die man liebt. Und das ändert sich eben dann sehr. Und dann kommt dann manchmal die Phase, wo dann Rückschläge sind in der Krankheit oder neue Phasen beginnen, dann auch im Weg, dann im Sterbeprozess selber. Wo es dann wieder sehr wichtig ist, dass ich dann sehr nahe und sehr eng dann am Patienten dann bin. Oder eben nicht. Aber das ist dann auch eine Frage, auch ein Stück weit der Erfahrung und auch des eigenen Gespürs. Ich spüre dann, wo ich dann mehr hingehöre, wo ich mehr gebraucht werde. Und da halte ich mich immer daran, dass ich mich an die Seite stelle von dem, der am schwächsten ist gerade. ich jedem Angehörigen ans Herz legen möchte, ist, dass er schaut, dass er selber Hilfe und Begleitung hat, ein bester Freund oder ein Außenstehender oder wer auch immer. Ja? Also einmal sich selber zugestehen, dass ich jetzt hilfsbedürftig bin, auch, dass auch ich Hilfe brauche und nicht nur der Mensch jetzt, den ich liebe und der jetzt krank ist. Ja? Als Angehöriger ist auch wichtig, dass man sich unter den Angehörigen, wäre schön, wenn man sich da auch stützt und unterstützt. Ich finde es sehr gut, auch jemanden Unbeteiligten von außen reinzuholen, weil es liegt auch irgendwie in der Natur der Sache, dass Menschen, die sich lieben, Menschen, die in Beziehung zueinander stehen, dass sie sich immer schonen. Und dass es so eine Person gibt, die ich nicht schonen muss und die es aushält, auch wenn ich die gleiche Geschichte 300 Mal erzähle. Und der Betroffene selber, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das auch wichtig ist und auch eine eigene Qualität ist, wenn eine Person von außen dazukommt, weil auch der alles schont, weil ihm ist schon bewusst, dass er mit seiner Krankheit Leid und Schmerz verursacht, gerade in den Menschen, die er am meisten liebt. Und dafür fühlt er sich auch ein Stück weit manchmal schuldig. Und deswegen bespricht er manche Dinge auch nicht mit Nahestehenden, mit seinen geliebten Menschen, weil er sie nicht auch noch zusätzlich belasten möchte. Und dass es da auch eine Person gibt, die er nicht schonen muss und die er belasten kann und mit der er Dinge besprechen kann, ohne Rücksicht zu nehmen, ist auch sehr wertvoll. Mit der kann er dann vielleicht auch Dinge besprechen, wie so möchte ich mein Begräbnis haben und noch ein paar Botschaften, die im Nachhinein bitte zu überbringen sind und so. Und wichtig ist, sich auch einen Raum zu geben. Das ist für alle wichtig, sich auch einen Raum zu geben für Gefühle. Und dass es da keine Gefühle gibt, die nicht sein dürfen. Das ist eben nicht nur Tränen und nicht nur Liebe und nicht nur Ding. Da sind auch Gefühle wie Ekel, da ist Gefühle wie Wut, Trauer, Verständnislosigkeit. Da ist auch manchmal Neid, ja, auf den der noch gesund ist. Und all das sind aber, dass man so einen Raum eröffnet, wo alle Gefühle sein dürfen, die sogenannten positiven und auch die sogenannten negativen. Und dass die sich ausdrücken dürfen.
Manchmal ist das der Schmerz und der Gram darüber, dass sich Menschen abwenden von einem.
Also es ist sehr oft so, dass plötzlich, und das ist erschreckend oft so, dass die, von denen man das nie gedacht hat und die immer so nah waren und die einen wirklich, die besten Freunde waren, also sind das wirklich oft überraschend, dass manchmal wirklich gerade die in den Hintergrund treten und oft dann Leute, von denen man es nie gedacht hat, plötzlich dastehen und da bleiben. Aber wie dastehen?
Das Wegbrechen von Freunden aber stößt bei den Kranken meist auf großen Zorn, auf Wut, Unverständnis.
Sie sind auch oft sehr, sehr enttäuscht und nehmen das einem sehr übel. Und da ist es dann auch wichtig, in der Begleitung dann auch darüber ins Gespräch zu gehen, weil es tun ja die wenigsten Menschen, weil sie schlechte Menschen sind oder furchtbare Kerle, sondern meistens aus Angst. Das schafft ein bisschen Verständnis in seine Richtung, nur davon hat er halt nichts, weil er bleibt trotzdem weg. Aber es nimmt ein bisschen so diesen Gram und dieses Nachtragendsein und so.
Wer einen Sterbenden begleitet, braucht ein festes Herz, sagt Bettina Manz. Aber wie lässt sich das trainieren? Unzählige Handy-Apps gibt es mittlerweile, die uns anleiten, unseren Körper zu trainieren. Wie aber müsste eine App aussehen, die unser Herz trainiert? Man stärkt das Herz, indem man es gebraucht, sagt die Hospizbegleiterin.
Wenn man jetzt ein bisschen ein Sportler ist, dann kann man das gut vergleichen. Also was man oft seinen Körper hernimmt, für was auch immer und sagt, das muss und Ding und auch wenn es weh tut und das hindert mich nicht und ich trainiere trotzdem und also da werden alle anderen Organe ganz schön hergenommen, ob es die Leber ist, ob es die Lunge ist. Das Einzige, wo wir ein bisschen sehr zimperlich sind, ist das Herz, sage ich jetzt einmal. Ja. Nur das lässt sich genauso trainieren. Und trainieren lässt sich das am meisten, indem man es gebraucht. Und zwar wirklich gebraucht. Und das zwickt und zwackt und tut dann halt auch weh, so wie das auch mit anderen Dingen ist. Und das soll einen aber nicht davon abhalten, es weiter zu gebrauchen. Und dann übt es sich und wird stärker und stärker. Ich nenne das, ich habe das immer so genannt, Herzensbildung. Und diese Herzensbildung findet nur statt, indem man es trainiert, indem man es viel gebraucht und auch beansprucht. Und dann fängt es an, auch mehr und mehr auszuhalten. Also es kann offen bleiben und stark bleiben, obwohl es wehtut, obwohl es innerlich weint und auch ein bisschen blutet vielleicht. Also es gibt schon so Situationen, boah, da druckt es mich schon gescheit in der Brust und dann denke ich mir, boah, das tut schon weh. Und es zieht, das ist so wie ein Ziehen, ein Inneres. Ja? Aber es hält es dann schon aus. Ja? Und es wird stärker dadurch. Und deswegen sage ich, es braucht ein festes Herz. Also nicht jetzt im Sinn von hart, sondern fest, wie ein fester Muskel.
Dann hält es auch Situationen der Angst aus. Bettina Manz erinnert sich an ihre erste Totenwache.
Da habe ich schon Angst gehabt. Also so alleine eben mit einem toten Menschen in einem Raum zu sein. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal im Moment des Sterbens gerade einen Raum betreten habe. Das weiß man sofort. Ich weiß nicht. Ich meine, sicher gibt es auch so medizinische, es gibt so ein Rasseln im Atmen und es sind schon die ersten Atemaussetzer und so. Ja. Aber irgendwie hat man da das Gefühl, man hält dann selber ein Stück weit den Atem an und denkt sich, ui, jetzt ist es soweit. Ja. Das ist auch, ich habe dann auch oft das Gefühl, dass ich fast ein Stück Abstand halte. Ja. Das hat sowas, nur nicht stören, nur nicht... Es hat ganz was Intimes. Wo ich dann oft so innerlich zu beten beginne, ganz leise werde, ganz achtsam werde, sehr liebevoll. Es ist auch etwas, was man aushalten muss, dass es da nichts zu machen gibt, sondern nur da zu sein, zu wachen, wachen und beten. Weil da etwas passiert, was größer, stärker und sehr heilig ist. Und da bin ich nur ein Bewacher oder eine Nebenfigur. Das ist dann auch wichtig. Also das, so empfinde ich das.
Der Moment des Sterbens gehört geschützt, sagt Manz. Manchmal auch vor den Angehörigen.
Also es hat schon noch den ein oder anderen Angehörigen gegeben, der sich dann also auf den Sterbenden draufgeschmissen hat und sich festgekrallt hat. Also da habe ich das dann schon auch als meine Aufgabe empfunden, halt zärtlich und achtsam seine Finger zu lösen und ihn vom Bett, von dieser Umklammerung halt ihn zu lösen, damit der Mensch einfach auch in Frieden sterben kann. Ja. Es gehört halt dann der Angehörige in die Arme genommen. Und gehalten. Ja. Und das meine ich auch mit wachsam sein. Also es geht dann auch sehr darum, die Angehörigen auch so an der Hand zu nehmen und dass auch sie sich ein Stück weit auch an der Hand nehmen und aneinander sich anhalten, damit derjenige auch gehen kann und dass sie den auch loslassen. Und es ist oft so, dass wenn ich da bin oder so, dann leite ich auch an, dass sich alle an die Hände nehmen und dass sie so wie einen Kreis bilden und so einen Schutz, eine Bewacher Position ein bisschen einnehmen und dass sie auch selber nicht alleine bleiben und an die Hand genommen werden.
Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Zurück in den fünften Stock der Palliativstation des Krankenhauses Göttlicher Heiland. Auch Gerhard Eineder hat schon jemanden in den Tod begleitet. Die letzten Kräfte in einem Menschen können stark sein, sagt er. Manchmal kann es dauern, bis ein Sterbender von dieser Welt loslässt. Wie bei seiner Frau Renate. 2 Jahre lang kämpft sie gegen ihren Dickdarmkrebs, bis sich der Krebs auf die Leber ausweitet. Diese Woche würde sie nicht mehr überleben, sagen ihm die Ärzte. 4 Wochen später ist sie immer noch hier. Fast täglich besuchen Eineder und seine Tochter Renate.
Ja, du hast nichts anderes zu tun. Dementsprechend nimmst du auch und alles, weißt du, ganz andere, wie soll ich sagen, ein anderes Leben hast du zu dem Zeitpunkt und nur siehst den Menschen dort liegen, der war schon ja, nicht mehr da ist. Das ist schon als Leberkoma, hat man der eine Arzt gesagt, heißt das so. Ne? Du redest auf den Menschen, der Mensch, vielleicht kriegt der Mensch das mit, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Und so ist der Tagesablauf. Aber du sitzt dort daneben und schaust und redest, aber du hast keine Antwort, das ist klar. Und das war das SMZ-Hospital und da war eine Bedienerin und die hat zu mir gesagt, probieren Sie es einmal, gehen Sie einmal runter zu den Pfarrer etc. wegen der letzten Ölung. Auf die war ich gar nicht gekommen. Ja, da wird der auch was gegeben, habe ich gesagt, Dankeschön dafür, bin ich runtergegangen, ja, der ist gekommen, hat das gemacht, dann habe ich auch Geld für die Kirchen gegeben. Und wirklich eine Nacht später war das. Du siehst, der Mensch wartet wirklich auf sowas, wie es eine letzte Ölung gibt, auf die Basis, was man gar nicht annimmt oder glaubt. Aber seitdem denke ich anders. Ich denke oft, darum gibt es was. Und es wird auch so sein. Hat jeder sein Engel, sein Schutzengel. Da darf man nicht mehr so hart argumentieren. Es ist.
Rituale sind ja im Prinzip, es ist eine schöne Form, Dinge, die wertvoll sind oder die einem heilig sind, hochzuhalten und noch einmal in den Mittelpunkt zu rücken.
Die Hospizbegleiterin Bettina Manz.
Und letztendlich geht es um diese Wertschätzung und Würdigung und dieses Sichtbarmachen von Dingen, die eben etwas ganz, ganz Besonderes sind oder sogar heilig sind. Ja, also. Und das macht was. Das kennen wir in kleinen Dingen, in der Arbeit, in jeden, vielleicht auch kleinen Situationen, wo man einfach wertgeschätzt wird, hat man immer das Gefühl, man leuchtet so kurz auf. Und das motiviert einen, das schenkt einem mehr Leben, ja, so ein bisschen. Und ich glaube, wenn man das in Situationen, wo es sehr dicht wird, wo es sehr intensiv wird, wo es sehr stark wird, auch da nochmal ein Zeichen setzt, dann macht das in mir etwas. In meiner Seele rücken sich vielleicht ein paar Dinge zurecht. Das wirkt in mir und auch oft in meinem Umfeld. Und das ist das, was wir vielleicht auch vorher schon gesprochen haben, so Wunder, die passieren. Ja? Es passieren dann so Dinge, die wirklich wundersam und wundervoll sind. Ja? Ich habe erlebt, dass Menschen nach einer Krankensalbung vielleicht das Gefühl haben, jetzt kann ich mich selber loslassen, es ist gut, und die dann gestorben sind. Ich habe auch Menschen erlebt, die erst sterben konnten, wie endlich alle einmal aus dem Zimmer waren. oder der Mensch halt das eine Mal kurz Hände waschen gegangen ist und gerade da ist er gestorben. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwelche Zufälle noch passieren, sondern da passieren dann lauter so sichtbare Wunder. Und Rituale sind für mich so wie Meilensteine, so wie Pflöcke, die man ein bisschen einschlägt, die so Markierungspunkte sind, Ordnungspunkte, Ausrichtungspunkte sind und die sehr stark wirken und das, so hoffe ich immer wieder, weil das ist auch etwas, das man dann auch erfährt in der Sterbebegleitung über den Verstand hinaus. Weil der wird immer kleiner und mickriger, wenn man merkt, dass es eigentlich nur ums Herz geht und um ganz andere Dinge, als der Verstand so sehr glaubt. Ja.
Was wünschen sich Menschen, die wissen, dass sie bald sterben? Gerhard Eineder macht sich nichts vor. Seit 3,5 Jahren lebt er nun schon mit seinem Zungengrundkrebs. Bis zum Mai vergangenen Jahres konnte er noch ohne Probleme durch Europa reisen. Dann tauchten erste Metastasen auf. Seitdem verbringt er immer wieder einige Wochen in der Palliativstation des Krankenhauses Göttlicher Heiland, wenn die Schmerzen zu stark werden. Lang habe er nicht mehr zu leben, sagt er, was er sich wünscht, wenn es um sein eigenes Sterben geht.
Irgendwo, wo mein Kind am wenigsten Schwierigkeiten dann hat für mich. Ja. Wo das am besten ist, weiß ich noch nicht. Ja, meiner Meinung nach ist es am besten wahrscheinlich ein Spital. Ja. Weil da hat es das, wie soll ich sagen, ja, da kommt es und Sicht ist schon, bist schon wahrscheinlich wo angestellt, abseits und natürlich in einer Wohnung, wenn du bist, ist das wahrscheinlich kein schöner Anblick. Ja, wenn du dort irgendwo liegst oder sitzt und ist alles verblutet oder was weiß ich was. Es ist, dafür das weiß man nicht, was man sich da am besten wünschen kann.
Gerhard Eineder denkt an seine Tochter und ist damit nicht alleine. Seit 10 Jahren begleitet Bettina Manns Menschen, die lebensbedrohende Krankheiten haben und erfährt dabei auch von ihren letzten Wünschen.
Also Wünsche sind oft sehr liebevolle und lebensvolle für die, die zurückbleiben. Also sie sagen immer, ich wünsche, dass irgendwer traurig ist, weil ich gestorben bin. Was natürlich eine Illusion ist, weil die haben ja einen Verlust zu betrauern. Aber was schon in der Botschaft drinnen steckt, ist der Wunsch, bitte seid nicht länger traurig als unbedingt notwendig. Für mich braucht es das nicht sein. Ich will nämlich, dass ihr ein schönes, volles und freudiges Leben lebt. Weil ich gestorben bin, will ich, dass ihr wenigstens lebt. Fühlt euch frei. Auch so oft ist so, auch so Treue, die über den Tod hinaus oft auch so von Partnern und so empfunden wird. Also es ist nicht immer so, aber oft so Sterbende, die sagen, ich will, dass du frei bist und ein glückliches Leben auch vielleicht wieder mit einem neuen Partner suchst, ja, und findest. Ich will, dass du glücklich bist. Und jeder, der wirklich liebt, will das ja eigentlich. Das ist der zentrale und wichtigste Wunsch. Ich will und wünsche mir, dass du glücklich bist. Und das wünschen sich Sterbende ganz besonders. Weil durch den Schmerz, den sie verursachen, weil sie jetzt schon gehen müssen, weil jetzt so viel weinen wegen mir, ist der Wunsch ganz besonders groß, dass wieder Freude, Leben und Glück einkehrt in die traurigen Herzen der anderen.
Hat mich gefreut, dass ich da sitzen habe dürfen und ein bisschen über mein Leben plaudern habe können. Und ich wünsche den Hörerinnen und Hörern von euren Sender das Beste, was es gibt heute.